und sagen noch einmal ein gesegnetes neues Jahr. Ich übersehen habe oder wir uns nicht begegnet sind. Und ich hoffe, dass Gott seinen Segen auch für dieses Jahr gibt. Ich hoffe nicht nur, sondern ich bin mir gewiss, er ist großzügig. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2023. Nehmen wir einmal an, dieser Satz steht so alleine für sich im Raum. Was denkt ihr darüber? Wie sieht Gott den Menschen? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Oder was meinst du, wie sieht Gott dich persönlich? Oder wie sieht Gott deinen Nachbarn, der neben dir sitzt? Wie meinst du, sieht Gott mich, der ich hier stehe? Habt ihr euch schon über mich Gedanken gemacht? Denkt schon ein paar. Wir sehen die Menschen eigentlich immer im Rahmen dessen, was wir über ihn denken können oder was die anderen uns über ihn erzählt haben. Und so machen wir uns ein Bild von diesem Menschen. Ihr könnt über mich denken, nur das, was euch einfällt oder jemand euch über mich erzählt hat. Wisst ihr, seht ihr mich hier in diesem Rahmen? Was guckt euch da an von hier vorne? Und ich möchte nicht im Einzelnen alles erzählen, was über den Mann hier drin schon alles gesagt wurde. Er ist ein echt liberaler Theologe. Er ist sehr konservativ. Er ist streng und gesetzlich. Das alles habe ich schon erlebt, gehört und erfahren. Aber dazwischen gibt es auch noch ein paar ermutigende Worte und positive Sachen, besonders von meinen Enkelkindern. Die mögen mich einfach so, wie ich bin. Die laufen mir entgegen, umarmen mich, hauen mir auf den Bauch und boxen mich und wir freuen uns. Ja, so sehen die Menschen uns. Wenn ich durch diesen Rahmen manchmal in den Spiegel schaue, dann ehrlich gesagt gefällt mir auch nicht immer, was ich da sehe. Und je älter ich werde, umso weniger. Aber es gibt einen, der auch sieht. Aber er sieht ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. In 1. Samuel, Vers 16, Kapitel 16, Vers 7 lesen wir: Ich urteile nicht. Ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie vor den Augen wahrnehmen können. Ich aber dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sind die Worte einer Sklavin. Und wir werden sie besser verstehen, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, in welcher Situation und warum sie das gesagt hat. Denn ich glaube, die Leute, die sich Gedanken machten über die Jahreslosung, haben diesen gesamten Text in Betracht gezogen. Da ist ein Ehepaar, die wünschen sich sehnsüchtig Kinder. Doch mittlerweile haben sie ein Alter erreicht, in dem dieser Wunsch immer unwahrscheinlicher wird. Und noch schlimmer kommt dazu, dass ihnen von Gott persönlich verheißen wurde, dass ihre Nachkommen sehr zahlreich sein werden. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden und ich werde dir viel Gutes zukommen lassen. Oder ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, ich werde dich überreich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Doch sind sie beide schon weit über 80 und es geschieht nichts. Ihre Geduld oder ihr Glaube neigt sich langsam dem Ende zu. Und sie, aus Verzweiflung, greifen sie zur Selbsthilfe. Wenn schon die Frau keine Kinder bekommen kann, so soll es eine Leihmutter richten. Es muss doch etwas geschehen. Irgendwie muss man doch der Verheißung Gottes nachhelfen. Doch Gottes Zeiten sind ganz anders. Abraham und Sarai haben die Zusage von Gott persönlich, doch sie sehen in ihrem Leben anstatt einer Menge Nachkommen nur einen einzigen Sohn. Dazu kommt noch Isaaks Kinder und der Jakob, und der hat nur 12 Kinder. Es ist zwar nicht wenig, aber vom Sand am Meer und vom Sternenhimmel ist noch reichlich wenig zu sehen. Und dann kommen noch 400 Jahre in Ägypten, wo man am Ende so einigermaßen sagen kann, beim Auszug aus Ägypten des israelischen Volkes, dass da schon eine ansehnliche Menge von Leuten entstanden ist. Eine so lange Wartezeit bis zur Erfüllung der Verheißung Gottes war für sie in diesem Moment unvorstellbar. Gott hat es doch fest versprochen. Er hat es uns doch gesagt, dass er das machen will. Warum tut er nichts? Warum geschieht um mich herum nichts? Sind das nicht Fragen, die uns bewegen? Und kommen da nicht manchmal Zweifel? Sieht Gott uns wirklich? Wir lesen diese Geschichte in 1. Mose 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch zu meiner Sklavin ein, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Dann nahm Sarai Abrahams Frau, ihre Sklavin, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang in Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber richten. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Sklavin ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle und sie lief davon. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, und sprach: Hagar, Sarais Sklavin, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Den sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gesehen. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm, aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird immer in der Nähe seiner Verwandtschaft wohnen. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Geschichte, wo diese Worte entstanden sind. Und sind wir nicht auch oft in ähnlicher Lage? Gott hat uns seine Verheißung gegeben. Er hat versprochen, dass er dies und jenes tun wird. Aber es geschieht nichts. Und wir denken wieder im Rahmen unserer Vorstellungen davon, wie oder was Gott machen soll, nach unseren Wünschen und nach unseren Vorstellungen. Aber Gott handelt immer souverän. Und meistens anders, als wir es denken. Und das Schöne daran ist, dass Gott aus verfahrenen Situationen und aus schlimmen Situationen fähig ist, etwas Gutes zu machen. So auch in dieser Geschichte. Er überblickt das Ganze und nicht nur diesen Teil unserer Zeit und Raumeinschränkungen. Nehmen wir zum Beispiel den Josef. Der war ein Urenkel von Abraham. Und seine Brüder verkauften ihn nach Ägypten, weil er sie geärgert hat. Sie waren erbost über ihn. Und da kam eine Karawane und sie waren glücklich, dass sie loswerden. Sie haben ihn einfach verkauft, heute ja unvorstellbar. Ne? Aber so war es geschehen. Und dann nach einer Zeit und Hungersnot kommen die Brüder wieder nach Ägypten und Josef gibt sich endlich ihnen zu erkennen. Schreck überkommt sie. Sie erwarten ganz anders. Er sieht uns plötzlich mit anderen Augen und sie sehen ihn mit ganz anderen Augen. Aber Josef sagt zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Menschliches Verzweifeln und Angst wandelt Gott in Rettung um. So ist auch Jesus gekommen. Und er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er macht aus den Situationen immer etwas Gutes. Und so erscheint der Engel des Herrn auch der Hagar, weggelaufen in die Wüste, zornig, gedemütigt, verzweifelt, verachtet, nur weg von hier. Aber wohin? Bist du nicht manchmal auch in dieser Situation, wo du nicht weißt, wohin? Und in dieser Situation kann Gott dich begegnen, wie er der Hagar begegnet ist. Dort auf der Flucht kommt dir Jesus entgegen. Ja, der Engel des Herrn ist kein anderer als Jesus selbst. Und sie erfährt eine Wertschätzung, die nicht größer sein kann. Jesus sucht immer das Verlorene. Hagar sagte zu ihr, er weiß genau, wie sie ist. Sarais Sklavin, woher kommst du und wohin gehst du? Mach dir deine Situation bewusst. Denk darüber nach. Woher kommst du, was willst du und wohin willst du? Der Engel des Herrn erscheint ihr nicht als Fremder, denn er kennt ihren Namen, er kennt, weiß, wer sie ist und er spricht sie an. und er kennt ihre Situation. Jemanden beim Namen zu rufen, setzt ja voraus, dass man ihn kennt, dass man Bescheid über ihn weiß. Und nicht einfach so. Und Hagar empfängt dieses Vertrauen und erzählt dem Herrn, was ihr geschehen ist. Sie öffnet ihr Herz und der Herr richtet sie auf. Nein, er ändert ihre Situation nicht. Aber diese Begegnung verändert sie. Und wie oft ist es, dass Gott uns in Situationen führt, die uns nicht angenehm sind. Und er verändert die Situationen nicht, aber er will vielleicht uns verändern, wie wir darauf schauen. Er sieht uns ja da, wo wir sind. Wie sehen wir das? Hagar wird zurück zu Sarai und Abraham geschickt und bekommt vom Herrn noch eine gewaltige Verheißung. Es sind tröstende Worte, wenn der Engel des Herrn zu ihr sagt: Der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Das war für sie genug. Sie macht sich auf und geht wieder in ihr Zuhause. Sie ist einem begegnet, der sie sieht, der sie kennt und der sie versteht. Und deshalb gab Hagar dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen: der Gott, der mich sieht. Aber kann es nicht manchmal sein, und allzu oft ist es so, dass wir Gott wie einen absoluten Überwachungstyrannen sehen, der mich bespitzelt, der nur wacht, wo ich einen Fehler mache, um mir nachzugehen. Und wir denken wieder im Rahmen unseres Denkens. Ja, plötzlich, es kann auch geschehen, zu entdecken, dass da jemand ist, der mich sehen kann. Manchmal kann das zu bösen Überraschungen führen. Besonders, wenn etwas nicht ans Licht kommen darf. Dass plötzlich andere sehen, was im Verborgenen geschieht, kann für so manchen Zeitgenossen sehr unangenehm werden. Schlagzeilen im letzten Jahr in den Zeitungen: Einer der reichsten Männer der Welt nimmt sich das Leben, weil herausgekommen ist, was er getan hat. Ein anderer Prominenter aus dem britischen Königshaus zahlt hohe Summen, um der Anklage zu entkommen. Dass etwas bekannt wurde, das niemand erfahren sollte, brachte einen zur Verzweiflung. So weit, dass er sich das Leben genommen hat. Ihn hat jemand gesehen. Oder ein anderer hat es mit Geld geregelt, um eine Anzeige abzuwenden. Da hat jemand etwas gesehen. Aber Gottes Sehen ist eigentlich dafür da, er sieht uns, weil er uns befreien will. Er will uns von den Schatten der Vergangenheit befreien und sie tilgen. Ja, Gott sieht dich auch am Anfang dieses Jahres. Und er hat uns alle auch letztes Jahr gesehen. Und zwar jede Sekunde unseres Lebens und jeden Gedanken in unserem Kopf. Und sich das Bewusstsein, dass da einer ist, der das sieht, kann nicht zur Verzweiflung führen oder zur Erlösung. Wir dürfen das wählen. Wir dürfen ihm das Herz öffnen. Wir dürfen es ihm sagen, wie es uns geht. Und deshalb starten wir in dieses neue Jahr mit dem Bewusstsein, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht. Und das Schöne daran ist, dass er uns nicht verurteilt, dass er zu uns hält. Wir dagegen sind oft ganz anders. Was geht bei dir vor, wenn du Fehler bei deinem Nächsten siehst. Hier zerbricht der Rahmen von menschlichem Denken und es kann raus. Die Enge ist weg. Es ist endlich vorbei. Ich bin erleichtert. Ich brauche diese Last nicht mehr zu tragen. Er hat sie mir abgenommen, bis ans Kreuz getragen und dort für immer getilgt. Ist das nicht ein gutes Sehen? Gott will uns so sehen. Er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch nicht beschuldigen, sondern ich werde euch Frieden geben. Und er sieht uns nicht eingeengt durch einen Rahmen, sondern vom Kreuz her. Hagar hat dieses Frieden gefunden, indem sie erfahren hatte, dass Gott sie nicht übersieht, dass er sie nicht verurteilt, sondern aufrichtet und Frieden in ihr Herz schenkt. Ein Beispiel, so öffnete sich zum Beispiel Zachäus dem Herrn. Er wollte unbedingt Jesus sehen. Ich stelle mir immer unter Zachäus so einen kleinen, dicken Mann, so wie ich zum Beispiel, an. Und der hört, dass Jesus durch Jericho gehen wird und will ihn unbedingt sehen. Wisst ihr, diesen Wunsch habe ich auch. Ich will immer Jesus sehen. Und was macht er? Er unternimmt was. Er weiß ungefähr, wo Jesus vorbeigehen wird, klettert auf einen Baum. Ich hatte wahrscheinlich Schwierigkeiten damit, damit er zumindest wegen seines kleinen Wuchses einen Blick auf Jesus erhaschen kann. Er will Jesus sehen. Und wisst ihr, Jesus weiß, dass er das will. Er weiß, was der Mensch denkt. Jesus wusste, dass dieser ihn suchte. Und der, der alles sieht, kommt an den Baum und sagt, du kletter da mal runter. Ich will zu dir heute als Gast kommen. Ich will bei dir einkehren. Heute, sagt Jesus nach der Feier im Hause Zachäus, ist ein großer Tag für dich und deine Familie. Denn allen in deinem Haus ist heute Heil widerfahren. Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen und der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Deshalb sieht Jesus uns und das ist sein Wunsch zu uns. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schauten durch ihre selbstgemachten Rahmen und verachteten Jesus dafür, dass er mit Sündern Gemeinschaft pflegte. Doch mögen diese Besserwisser und Saubermänner noch so viele Rahmen bauen. Dieser sieht ein bisschen hässlich aus, aber egal, das sind Reste. Sie mögen herrlich verziert, verschnörkelt, vergoldet, poliert und bemalt sein. Sie haben keinen Raum für Freiheit und Frieden. Wenn ich in diesem Rahmen mich umgebe, dann stoßt mein Kopf immer rechts an Kanten, links an Grenzen, oben an die Decke und unten an den Boden. Ich bin eingeengt. Diese Freiheit des Kreuzes ist nicht da. Das Kreuz hat keinen Rahmen. Leider ist es auch inzwischen bei verschiedenen Gemeinden und sogar innerhalb der Gemeinden so viel Not und Verachtung entstanden, weil sich verschiedene Rahmenbedingungen gebaut wurden, in die man reinpassen muss, sonst gehört man nicht dazu. Weißt du, Gott will den Rahmen deines Lebens zerbrechen und ihn in ein Kreuz verwandeln. Er will den Rahmen wegmachen, der taugt nichts. Er will ganz was anderes daraus machen. Sieh, dass das die Welt mit seinen Augen. Und dann hast du ein Kreuz, durch das Jesus dich sehen möchte. Und dieses Kreuz erinnert uns daran, dass Gottes Liebe so tief ist, dass es nicht weitergeht. Es reicht bis zum Schächer am Kreuz, dessen Herz Jesus gesehen hat. Und er erhob ihn in den Himmel und sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er streckt seine Arme aus, bereit, alle aufzunehmen. Wir müssen nicht in einen Rahmen passen, um zu Gott zu kommen. Das Kreuz ist genug. Und das hat Jesus getan. Er sieht uns durch das Kreuz. Aber er bricht den Rahmen meines Herzens nicht so mit Gewalt auseinander, wie ich das gemacht habe, sondern in Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir: Merkst du es nicht? Noch stehe ich vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Lass ihn rein. Er weiß sowieso, wie es bei dir drinnen aussieht. Du kannst von ihm nichts verbergen, aber er bricht in dich nicht ein. Er wartet, dass du dich ihm öffnest, wie Hagar sich dem Engel geöffnet hat und ihm alles erzählt hat. Er weiß, wie es da drin aussieht. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und er will gemeinsam mit uns auch das Festmahl feiern, wie mit Zachäus. Lassen wir ihn rein. Und er will gemeinsam mit uns das Abendmahl feiern. Als die Stunde für das Passahmahl da war, nahm Jesus mit seinen Jüngern an der Festtafel Platz. Das lesen wir in Lukas 22. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passahmahl zu essen, bevor ich leiden muss. Dafür war dieses Kreuz da. Er hat keinen Rahmen, in den wir passen müssen, um zu ihm zu kommen. Danach brach Jesus das Brot und gab es den Jüngern. Und danach den Kelch mit Wein und reichte ihn in die Runde. Das Brot Jesu Leib und der Wein Jesu Blut. Ich hatte den Wunsch, am Anfang dieses Jahres mit euch das Mahl zu feiern. Jesus sieht jeden von uns, wie wir sind. Und er hat keinen Rahmen, in dem du passen musst, damit du zu ihm gehörst. Er nimmt dich mit offenen Armen ein. Aber er wird dich trösten und er wird deinem Herzen Frieden geben. Vom Kreuz aus sieht er uns als Erlöste, als Heilige, mit denen er Gemeinschaft haben will und die Ewigkeit verbringen. Ist der Herr nicht wunderbar, der uns sieht?